Der Umstieg auf erneuerbare Energie ist für unsere Zukunft essentiell. Die Wasserkraft liefert in Österreich eine stabile Basis in der Stromversorgung. An sonnigen und windstillen Tagen kommt viel Solarstrom dazu. Auf der anderen Seite, wenn es bewölkt ist und windreich, dann springt die Windenergie ein. Und damit ist das die perfekte Ergänzung. In diesem Podcast rücken wir Österreichs Windräder in den Fokus und geben Antworten auf viele spannende Fragen.
Abenteuer Windkraft. Alles dreht sich um Energie. Folge 6. Vom Windrad zur Steckdose. Volle Kraft voraus. Wie kommt der Strom vom Windrad zur Steckdose? Und warum ist Windkraft für Österreichs Versorgungssicherheit so wichtig? In Folge 6 besucht Sebastian Weber Gerhard Christina, den Vorstandssprecher von Austrian Power Grid, kurz APG, und spricht mit ihm über Stromtrassen, Netzstabilität, Speicher und das österreichische Stromsystem. Und bei Österreichs Energie erklärt Generalsekretärin Barbara Schmidt, warum Windkraft vor allem im Winter ein unverzichtbarer Partner von Wasser- und Sonnenkraft ist und damit einen wesentlichen Beitrag leistet, Österreich unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu machen.
Wir sind in Wien bei der APG, der Austrian Power Grid. Draußen rauscht der Verkehr auf der Tangente vorbei und neben mir steht Gerhard Christina. Mein Name ist Sebastian Weber, ich bin Meteorologe und Wetterchef bei Servus TV. Gerhard ist Vorstandssprecher der APG. Und damit auch gleich die ganz schnelle Frage, was bedeutet APG und was ist eure Aufgabe?
Für APG steht Austrian Power Grid, das ist das österreichische Übertragungsnetz und wir sorgen für die sichere Stromversorgung in Österreich.
Übertragungsnetz, sagt sie ja. Der normale Laie würde sagen Stromnetz, warum genau Übertragungsnetz?
Ja, das Stromnetz unterteilt sich in verschiedene Ebenen. Also die höchste Ebene ist das Übertragungsnetz, das heißt, damit transportieren wir den Strom über weite Strecken in Österreich, de facto von Burgenland bis nach Vorarlberg oder auch bis ins Ausland. Dann gibt es auch noch das Verteilernetz, das sind die niedrigeren Spannungsebenen. Das kann man ein bisschen vergleichen wie mit dem Auto, mit dem Straßennetz. Da gibt es die Autobahnen, das sind wir, das Übertragungsnetz. Und das Verteilernetz, das sind die Bundes- und die Landesstraßen, die führen dann bis zum Endkunden.
Das heißt, ihr macht die großen, die starken Leitungen, sind diese 380 kV-Leitungen?
Genau, 380 kV, 220 kV, das sind das Übertragungsnetz in Österreich. 110 kV und darunter ist dann Verteilernetz.
Jetzt sind wir da in einem sehr sensiblen Bereich, haben wir gemerkt, wir haben einige, jeder hat sein Ausweisfahrzeug, müssen Sicherheitskontrollen. Das ist sozusagen die Steuerzentrale der APG. Was genau passiert da?
Ja, in der Steuerzentrale der APG steuern wir die Stromflüsse durch unser Netz. Im Wesentlichen geht es darum, Strom wird ja von den Kraftwerken ins Netz eingespeist und muss irgendwo den Weg zu den Kunden finden. Und das verändert sich permanent in irgendeiner Form. Es gibt Kraftwerke, speziell die Windkraftwerke in der Photovoltaik, die produzieren ja nicht konstant Strom, sondern es hängt sehr stark vom Windangebot und von der Sonne ab. Der Kunde braucht halt nicht immer gleich viel Strom. Und der Strom muss sozusagen immer sicher über dieses Netz gesteuert werden und dann den Weg eben genau zu den Kunden finden in der Größenordnung und in der Menge, die gerade gebraucht wird.
Und als Laie horcht sich das recht komplex an, aber das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung auch, oder? Dass man das Stromangebot, was gerade gebraucht wird, liefert.
Ja, genau so ist es, weil wir einfach nie genau wissen, wie viel braucht der Kunde in jeder Sekunde, beziehungsweise was wird gerade eingespeist an anderen Enden. Und die große Herausforderung, die wir derzeit haben, ist einfach, dass wir Wind und Photovoltaik nicht konstant liefern, nicht immer planbar liefern und wir damit schauen müssen, dass trotzdem der Kunde immer sicher versorgt ist.
Die zentrale Frage jetzt, wenn wir konkret auf die Windkraft zu sprechen kommen, wie kommt der Strom vom Windrad bis zur Steckdose des Endkunden?
Ja, die Windräder oder Windparks, wie wir sagen, die speisen auf den niedrigeren Spannungsebenen meistens ein, das heißt im Verteilnetz ein. Der Strom, der regional verbraucht wird, wird einmal abgenommen dann von den Kunden vor Ort und alles, was dann an Überschussstrom da ist, das wird in unser Netz hochgeschmissen, ins Übertragungsnetz und wir verteilen es dann wieder in Österreich oder liefern es auch ins Ausland zu den Kunden und dort wird es dann entsprechend in der Größenordnung wie gebraucht abgenommen. Das ist im Prinzip, klingt sehr einfach. Die große Herausforderung ist aber, dass wir nicht genau wissen, wie viel Windstrom kommt immer in jeder Sekunde. Wir versuchen das bestmöglich zu prognostizieren. Das ist aber nicht immer ganz sicher möglich. Und darum braucht es auch gewisse Reservekraftwerke und eine große Regelfähigkeit im System, damit wir halt immer sicherstellen können, dass genau das, was erzeugt wird, auch genau dem entspricht, was verbraucht wird. Weil das Netz selber kann nichts speichern.
Eben, das ist ja die, wie soll man sagen, die komplexe Frage bei dem Ganzen. Jetzt geht heute, zum Beispiel heute haben wir einen super windigen Tag, oder? Das ist viel Windenergie.
Ja.
Was das Netz abbekommt. Aber dann, wenn einmal quasi der Abnehmer weniger Strom braucht, was tut man dann mit der Energie, mit der überschüssigen?
Ja, es ist so. Wir versuchen natürlich schon am Tag davor immer, vor der Lieferung, bestmöglich das Windangebot, aber auch das Sonnenangebot zu prognostizieren. Wir bilden das alles in einem digitalen Zwilling ab. Wir versuchen das System für den nächsten Tag immer vorher zu modellieren und durchzusimulieren. Das passiert auf europäischer Ebene sogar, ja. Natürlich kann man das nie punktgenau schaffen. Und damit es dann trotzdem funktioniert am nächsten Tag, ist es so, dass auf der einen Seite natürlich die Kraftwerke das liefern, was sie liefern können und das auch entsprechend der Kunde verbraucht, was gerade verbrauchen will. Aber dazwischen gibt es dann uns als Systembetreiber und wir stellen sicher mit sogenannten Regelkraftwerken, die wir unter Vertrag haben, dass trotzdem die Balance, sprich Erzeugung ist gleich Verbrauch, zu jeder Sekunde gewahrt bleibt. Das ist ein sehr komplexer Mechanismus. Dahinter steckt ein großer mathematischer Algorithmus auch. Wir kriegen da sehr viel Daten genau in dieses Steuerzentrale herein. Und die Daten werden permanent Istwerte mit Planwerten verglichen. Und wenn es da eine Abweichung gibt, dann gibt es die Regelkraftwerke, die genau das Delta ausgleichen.
Wahnsinn. Und das funktioniert, muss man sagen. Also.
Das funktioniert alles in Echtzeit. Da ist nicht mehr händisches Zutun von oder manuelles Zutun von Menschen gefragt, sondern das ist alles hochgradig digitalisiert. Wir haben von allen Leitungselementen, von allen Netzen in Österreich digitale Informationen, die werden abgegriffen, alle 2 Sekunden verglichen und dann eben entsprechend ausgeregelt, wenn es da eine Abweichung gibt. Weil das Wichtigste für die sichere Stromversorgung ist, dass Erzeugung immer exakt dem Verbrauch entspricht.
Das ist, glaube ich, sehr schwer, das zu erreichen immer, wie wir jetzt gehört haben. Eine Idee, wenn man jetzt quasi ein bisschen weiterdenkt, und es kommt momentan auch viel, dass man Stromspeicher ja baut, wäre das eine Möglichkeit, den Strom inzwischen zu puffern, wenn er quasi zu viel vorhanden ist?
Ja, das ist eigentlich das Gebot der Stunde. Also der Ausbau der Erneuerbaren hat 2 große Aspekte in sich. Wir brauchen mehr Netze, wir brauchen leistungsfähigere Netze, weil wir viel mehr Leistung ausbauen, weil wir alle wissen, dass Wind und Photovoltaik nicht in dem Umfang verfügbar sind, wie beispielsweise ein Gaskraftwerk, das 7.000 Stunden im Jahr laufen kann. Wind haben wir in Österreich 2.500 Stunden, PV haben wir nur 1.000 Stunden. Aber wenn die dann gemeinsam da sind, ist sehr viel Strom auf einmal da, den wir oft gar nicht verbrauchen können. Und darum braucht es zweites ganz wesentliches Element, mehr Speicherkapazitäten. Wir sind ja schon privilegiert in Österreich mit den Pumpspeicherkapazitäten im Westen. Das ist ein Riesenasset, das Österreich hat. Aber wir brauchen noch mehr Speicher und idealerweise im Osten Österreichs, weil da ist die Wind- und die PV sehr stark ausgebaut. Und da versuchen wir jetzt auch entsprechende Projekte mit Partnern voranzutreiben, dass es eben auch hier errichtet wird. Das sind dann vor allem Batteriespeicher, die zumindest in der Lage sind, dann innerhalb eines Tages Überschuss und Defizit besser auszugleichen. Weil wir haben mittlerweile vor der Photovoltaik schon zur Mittagszeit Überschüsse. Am Abend fehlt sie uns aber dann. Das heißt, man kann dann Mittagsspitzen in den Abend verschieben und kann damit einen Ausgleich schaffen. Der Wind ist ein bisschen verlässlicher. Wenn er da ist, weht er über den ganzen Tag, aber er weht halt auch nicht immer. Aber auch da werden Speicher in Zukunft ganz massiv gefragt sein, um den Bedarf speziell dann im Winter auch decken zu können.
Wie groß werden so Stromspeicher jetzt? Kann man da Megawattstunden rechnen?
Oder? Ja. Die sind modular aufgebaut. Ich habe das selbst erst voriges Jahr in China besichtigen dürfen. Das sind so wie ein Container. Man kann sich das vorstellen wie einen richtigen Container, den wir alle kennen. Und der leistet mittlerweile 5 Megawattstunden.
Ich habe im Keller eine kleine Batterie stehen mit, glaube ich, 16. Das Doppelte von der PV oben, sagt man bei. Und das ist super. Funktioniert super. Da quasi kommen oft im Sommer, sind wir fast autark oft
einmal. Ja, genau. Das ist, also das, was man im Kleinen eigentlich im Haushalt machen kann, versuchen wir im Großen zu machen. Dass wir einfach sagen, den Überschuss, den PV-Strom, den Überschuss, den wir zum Mittag haben, den verschieben wir in die Abendstunden und über den Tag haben wir dann möglichst ausgeglichene Bilanz.
Als Laie denkt man selbst nicht darüber nach, der Strom hört ja nicht bei den Grenzen Österreichs auf, sondern das ist ja alles vernetzt. Das geht ja quasi ins Ausland auch hinaus, beziehungsweise vom Ausland auch herein zu uns, unter Anführungszeichen, also Europa halt. Wenn die Franzosen zum Beispiel ein Stromproblem haben, spüren auch wir das in Österreich irgendwie, oder? Also wir sind vernetzt. Wie stark ist das oder wie wichtig ist das, dass man mit dem Partner eine enge Bindung hat?
Ja, das ist ein ganz ein wesentliches Thema. Das europäische Stromsystem reicht im Wesentlichen von Portugal bis an die baltischen Staaten. Es geht von der anderen Seite sogar über Gleichstromverbindungen von den nordischen Ländern, Norwegen, Schweden, Dänemark runter bis nach in die Türkei. Das ist, in Wirklichkeit ist das System, in dem wir leben, der größte, weltweit der größte Netzverbund. Ja. Und dieses Netz, das ist die Übertragungsnetze in diesem Netzverbund, sind durchverbunden. Also unser Netz ist an alle unsere Nachbarländer angeschlossen, mit Ausnahme der Slowakei. Das hat jetzt historische Gründe, noch aus der Tschechoslowakei. Aber im Grunde sind wir bestens vernetzt in Europa. Und dieses Netz ist dann auch die Plattform für den physikalischen Austausch von Strom in Europa, was ganz, ganz wichtig ist. Und das ist auch die Plattform für den Strommarkt. Weil Strom, das muss man wissen, ist ein Produkt, das mittlerweile im Viertelstundenraster gehandelt wird, europaweit gehandelt wird. Und wir glauben immer, das Kraftwerk, das in der Nähe steht, das produziert den Strom für die Region. Das ist der Eindruck, den wir gewinnen. Aber in Wirklichkeit orientiert sich jeder Kraftwerksbetreiber an den Strompreisen, an der Strombörse. Und der fährt dann sein Kraftwerk, wenn er was verdienen kann. Und wenn der Preis sehr niedrig ist und er mit seinen Grenzkosten vielleicht höher liegt, fährt er nicht. Das heißt, das muss man auch wissen, die Stromversorgung in Österreich ist auch ganz stark bestimmt vom europäischen Strompreis, von den Kraftwerken, die in ganz Europa eingesetzt werden. Und Österreich ist manchmal ein massiver Importeur und manchmal auch Exporteur. Das hängt ganz stark davon ab, wie sind unsere Ressourcen verfügbar und wie sind die Preise am Markt gerade und so fahren auch die Kraftwerksbetreiber dann.
Jetzt, wenn ich mir das vorstelle, ist es eigentlich möglich, dass wir zum Beispiel Windstrom von der Nordsee zu uns nach Österreich bekommen?
Ja, das ist gang und gäbe. Also wir erleben das fast jede Woche, wenn in Deutschland sehr viel Wind geht und die Nordsee ist ja sozusagen das Powerhouse, sagt man mittlerweile, Europas, weil dort eben die meisten Windräder stehen, sowohl offshore als auch onshore. Und wenn dort sehr viel Wind geht, haben die oft massive Stromüberschüsse. Und dann geben die das an die Börse, der Strompreis sinkt, weil sehr viel Angebot da ist und dann wollen alle dort einkaufen und auch Österreich kauft dann an der Börse deutschen Windstrom und der wird dann von Deutschland nach Österreich geliefert. Soweit das natürlich auch technisch immer geht. Also es ist leider so, dass dieser Strommarkt nicht einwandfrei funktioniert, weil man halt einfach vergessen hat, die Netze entsprechend leistungsstark auszubauen in der Vergangenheit. Das heißt, sehr oft ist es so, dass man mehr importieren möchte aus Deutschland, nicht nur wir, sondern auch unsere südosteuropäischen Nachbarn möchten dann aus Deutschland importieren. Das wäre Strom, der auch durch Österreich durchfließen müsste. Und dann kommt man irgendwann an technische Grenzen und dann geht einfach nichts mehr. Und dann ist aus, dann stoppt auch dieses System und mehr Bezuschlagung aus der Börse gibt es dann nicht mehr. Dann muss man sagen, dass man den Rest dann national deckt. Mhm. Aber das ist ein europäisches System, der Strommarkt, der funktioniert grundlegend sehr gut, aber ist oft limitiert durch die physikalischen Möglichkeiten der Netze.
Man müsste aber eigentlich mehr Netze ausbauen, sozusagen, dass das der Fluss besser stattfinden könnte.
Ja, man bräuchte mehr Netze, um wirklich noch besser austauschen zu können. Das ist auch, gibt viele Initiativen, europäische Initiativen, nationale Initiativen, damit man die Stromnetze stärker ausbaut. Das ist auch im Bewusstsein vieler Länder da. Es ist aber auch in einem anderen Aspekt wichtig, nur dann kann man auch den günstigsten Strom nach Österreich holen. Und das ist ja für den Wirtschaftsstandort ganz, ganz wesentlich. Also der Netzausbau ist einerseits für die Versorgungssicherheit notwendig. Er ist aber ganz, ganz wichtig, dass wir billigen Strom, wo immer der in Europa produziert wird, auch nach Österreich holen können. Weil jetzt ist es so, in dem Moment, wo das Netz nicht stark genug ist, kann ich nicht mehr Strom aus dem Ausland importieren und kann auch billigen Strom aus dem Ausland nicht nach Österreich holen. Darum haben wir beispielsweise im letzten Halbjahr fast 10 Euro an höheren Strompreis aus Deutschland gehabt. Obwohl ausreichend Strom in Deutschland verfügbar gewesen wäre, konnten wir nicht importieren, weil wir einfach nicht die Leitungskapazitäten haben.
Das heißt quasi, die APG schaut auch quasi, dass das Netz in Österreich stabil ist, mal für die österreichischen Kunden. Und alles, wenn dann Ressourcen übrig sind, kann man dann quasi als Transfer oder als Stromautobahn nutzen, wenn man vom Ausland einkauft.
Genau, das ist auch eine Verpflichtung, die wir haben. Unser Netz ist nicht nur für den nationalen Kunden da und für die nationale Versorgung, sondern es ist auch Teil des europäischen Stromverbundes. Und damit müssen wir es auch nutzbar machen für ausländische Händler, damit die Strom durchleiten können, damit auch die ihre Kunden, wo immer die in Europa sitzen, versorgen können.
Unter Anführungszeichen zahlen die dann Maut auch für unser Netz oder für das APG-Netz?
Ja, das ist ein Wunderpunkt. Das ist in Europa so geregelt, dass die keine Maut zahlen müssen. Also für die Durchleitung durch Österreich, aber auch durch andere Länder zahlt man nichts. Also die horizontale Nutzung des Netzes ist de facto frei. Zahlen tut man fürs Netz erst, wenn der Strom dann vertikal in Richtung Verteilernetze fließt und abgenommen wird vom Kunden. Dann ist zu zahlen. Wo wir Geld einnehmen, ist für die Versteigerung unserer Kuppelleitungen, also unserer Grenzkuppelleitungen. Dort wird sehr wohl die Kapazität, die technisch machbar ist, versteigert und da nehmen wir auch entsprechend Geld ein.
Ja, voll interessant auf jeden Fall. Das war mal so ja nicht. Ja. Jetzt habe ich da noch eine Frage, die wir uns auch aufschrieben haben, in Richtung Zukunft schon denken. Welche Maßnahmen setzt da die APG zur Digitalisierung und Automatisierung des Netzes? Und quasi am Ende, wie profitiert der Verbraucher davon?
Also unser Stromnetz ist in Wirklichkeit hochgradig digitalisiert. Das sieht vielleicht der Kunde nicht so, aber es ist hochgradig digitalisiert. Das beginnt schon einmal damit, dass wir hier in der Steuerzentrale das gesamte österreichische Stromnetz von hier aus steuern können. Also wir können jeden Schalter, jeden Transformator, jedes Leitungselement von hier zu oder abschalten. Es ist alles zentral gesteuert. Und von allen Betriebsmitteln in Österreich laufen die Informationen hier im Sekundenraster hier ein in dieses Haus. Da gibt es ein Rechenzentrum. Die Informationen werden aufbereitet, visualisiert in der Warte, sichtbar gemacht für den Betriebsführenden und dann können auch wieder Schalthandlungen getätigt werden und nach außen geschaltet werden. Wir sind aber auch komplett digital vernetzt mit den Strombörsen in Europa. Das ist ganz, ganz wesentlich, damit das System überhaupt funktionieren kann, sicher, weil die Strombörsen bestimmen ja, welche Kraftwerke am nächsten Tag fahren. Und wir kriegen dann von diesen Kraftwerken wieder die Echtzeitinformationen in unser System. Mit welcher Leistung fährt dieses Kraftwerk? Wann geht es aus dem Markt? Wann geht es in den Markt? Welches Kraftwerk löst dieses Kraftwerk wieder ab? Welche Stromflüsse sind dann auf den Leitungen? Gibt es das Risiko einer Überlastung einer Leitung? Muss man was umschalten? Also es ist, wir leben von diesen digitalen Informationen. Und wir sind natürlich mit allen Kraftwerken, wir sind mit allen Händlern digital vernetzt, sodass dieses System auch beobachtbar ist und dass wir auch immer die richtigen Schlüsse ziehen können und die richtigen Maßnahmen setzen können, damit die Sicherheit gewährleistet ist.
Eine unglaubliche Infrastruktur, die da dahinter steht, eigentlich mit Servern, Internet und Leitungen, die es quasi auch ausfallsicher sein muss.
Genau, genau. Und das ist das Entscheidende. Auch diese Steuerzentrale gibt es gespiegelt noch einmal. Sollte hier was passieren, gibt es eine Hot-Standby-Reservewarte, von der wir aus steuern können, weil es sozusagen hier der zentrale Knoten, das ist, ich sage immer, das ist das Nervenzentrum, wo wir jetzt hier sind, vom österreichischen Stromsystem. Hier laufen alle Informationen ein, die es braucht, um das System betreiben zu können. Und so gesehen ist das natürlich höchste Sicherheit für uns auch wichtig. Auch Cybersecurity ist für uns ein ganz, ganz großes Thema.
Stimmt. Wenn man an die Meteorologie denkt jetzt einmal, oder an die Klimatologie besser gesagt, dann sehen wir, in der Atmosphäre ändert sich was. Es wird tendenziell wärmer und dadurch haben wir auch andere Wetterkapriolen. Jetzt bin ich beim Wetterdrehen oft draußen unterwegs, dann stehe ich drin beim Felberdauen und denke mal, unfassbar, wie exponiert, wie ausgesetzt die Strommasten dort stehen. Wie bereitet sich die APG da darauf vor? Oder würde man sagen, wie passt ihr euch an diese neuen Gegebenheiten?
Ja, das ist wahrlich eine Situation, die uns ein bisschen beunruhigt auch. Wir sehen das speziell und wir hatten ja auch schon Vorfälle in den letzten Jahren, Seismurenabgänge, die Masten weggerissen haben an Standorten, wo über 50, 60 Jahre nichts passiert ist. Wir haben dann wieder trotz des schneearmen Winters auch wieder Lawinenabgänge in gewissen Bereichen, wo wir auch im Hagengebirge vor wenigen Jahren einmal an Masten komplett weggerissen haben, weil halt eine Lawine abgegangen ist. Wir sehen es auch, dass die Windgeschwindigkeiten teilweise stärker werden, regional sehr stark. Also wir hatten in Oberösterreich einen sogenannten Downburst, würde ich Ihnen das sagen, der uns 8 Masten umgelegt hat mit Windgeschwindigkeiten über 200 km/h. Für diesen Gewind sind unsere Masten definitiv nicht gebaut worden, auch von der Norm her nicht. Das heißt, hier gibt es dann auch sozusagen Gruppierungen, wo man sich das Ganze anschaut. Wir bessern dann auch, also wir bauen die Masten jetzt für höhere Windgeschwindigkeiten. Wir haben uns alle Maststandorte, alle kritischen angesehen, haben teilweise die Fundamente hochgezogen, die Fundamente verstärkt, dass also Muren nicht direkt auf die Stahlkonstruktion kommen können, sondern über Abweiser, über Betonabweiser abgewiesen werden. Und das geht so dahin bis hin, dass wir halt einfach auch das Risiko haben mit den großen Windparks. Was wir sehen ist, in Österreich wir haben derzeit rund 4000 Megawatt Wind ausgebaut. Die Tendenz ist ja weiter steigend. Und gerade im Sommer, wenn so Gewitterfronten kommen, ist es enorm schwierig, zum exakten Zeitpunkt zu prognostizieren, wann ist diese Front da und wann ist dann auch die Winderzeugung da. Also das kann sein, dass du hast 100 MW Erzeugung und eine Dreiviertelstunde später bist du bei 1000 MW. Und du musst mit diesem Strom aber wohin dann? Das heißt, wenn du dich da verschätzt bei der Prognose um eine halbe Stunde, hast du auf einmal 500.000 MW zu viel Strom im Netz, der keinen Abnehmer hat in dem Moment. Und darum sind wieder die Speicher so wichtig, dass die frei sind, dass die verfügbar sind. Also die Herausforderungen werden schon größer. Und für uns ist es schon ein auf der einen Seite hochinteressant. Auf der anderen Seite müssen wir auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Richtung viel besser schulen noch, damit sie mit diesen Situationen umgehen können.
Noch viel flexibler bleiben. Die ganze Herausforderung, aber noch viel schneller reagieren können.
Auf Flexibilität die ist im erneuerbaren Stromsystem sowieso das Gebot der Stunde. Mhm. In allen Belangen.
Wie wird jetzt die APG in zukünftige Windkraftprojekte eingebunden, damit die notwendige Netzinfrastruktur gewährleistet ist?
Also was wir uns immer schon gewünscht haben, ist einen österreichischen zentralen Energiemasterplan. Ja, ich sage es jetzt einmal so. Wir leiden ein bisschen darunter als Netzbetreiber generell, wir als APG, aber auch die Verteilnetzbetreiber, dass wir sehr spät von neuen Kraftwerksprojekten, sei es Wind, sei es PV, Großkraftwerke, informiert werden. Das heißt, idealerweise gibt es eine gemeinsame zentrale Planung, wo man sagt, wo sind die Windparks in Österreich, wie viel will man ausbauen, wie leistungsstark und wie kann man die Netzinfrastruktur entsprechend dazu bauen und wie kann das ganze System dann idealerweise auch noch mit Batterien stimmig betrieben werden. Jetzt wissen wir aber alle, die Erzeuger sind im Wettbewerb, die halten mit ihren Informationen sehr hintan. Ja. Wir sollen aber dann, wenn der Windpark kommt, das Netz möglichst schnell bauen. Das Problem ist nur, ein Windpark ist meistens regional begrenzt, der ist eher, ich sage jetzt einmal, einfacher zu genehmigen als eine Leitung, die dann möglicherweise über 100 Kilometer gehen muss. Eingebunden sind wir leider sehr spät erst. Wir kriegen dann eine sogenannte Netzzugangsanfrage vom Windparkbetreiber, wo er einspeisen möchte oder wo er plant, einen Windpark zu errichten. Und dann soll meistens alles sehr schnell gehen. Und da ist halt in Österreich das große Problem, dass wir noch immer nicht die gesetzlichen Grundlagen haben, um hier wirklich zeitnah auch an die Erfordernisse der Windbranche zu reagieren, sondern meistens sind es dann UVP-Verfahren, die sehr langwierig sind, die auch mit Widerstand von der Bevölkerung wiederum begleitet sind. Und dann kann man oft nicht sagen, wie viele Jahre dauert das Ganze, bis man dann wirklich den Windpark auch ins Netz integrieren kann.
Wie wird die APG in zukünftige Windkraftprojekte eingebunden, damit auch genügend Stromnetz vorhanden ist?
Also grundsätzlich befürworten wir den Windkraftausbau massiv, weil Windkraft mehr als 2.500 Stunden wirklich voller Stunden verfügbar ist. Das ist einmal wesentlich mehr als beispielsweise die PV und auch verlässlicher prognostizierbar ist. Was wir uns wünschen würden, ist, wenn wir noch zeitnäher in die großen Projekte eingebunden werden. Das heißt, dass es einen Masterplan in Österreich gäbe, wo Windkraft und Netz gemeinsam zentral geplant werden, weil wir dann noch schneller auch mit dem Netz zur Verfügung stehen können und die Windanlagen, die wo immer sie in Österreich jetzt gebaut werden, auch direkt den Netzzugang genießen können und einspeisen können. Da haben wir jetzt ein bisschen einen Zeitversatz, aber da arbeiten wir alle dran.
Wo siehst du persönlich jetzt die Zukunft der Windkraft?
Also ich glaube, und das ist Common Sense in Österreich, dass Windkraft stärker ausgebaut werden sollte als bisher noch. Wir haben jetzt rund 10.000 MW Photovoltaik und 4.000 MW Wind. Beim Wind hätten wir noch Potenzial, noch viel Potenzial, und da könnte man mehr nachziehen, weil eben der Wind auch in den Wintermonaten, speziell wo wir viel Strom brauchen, mehr zur Verfügung steht als Photovoltaik und verlässlicher da ist. Darum ist es das Gebot der Stunde, dass wir stärker auf Windkraft setzen in den nächsten Jahren.
Vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Sehr interessant.
Vielen Dank.
Wusstest du, dass der Abrieb von Schuhsohlen deutlich höher ist als jener von Windrädern? Wusstest du, dass derzeit bis zu 90% des Materials eines Windrades wiederverwertet werden kann? Tendenz steigend. Wusstest du, dass Windstrom in Österreich rund 16% des heimischen Stromverbrauchs abdeckt?
Von der Austrian Power Grid wechseln wir jetzt zur großen energiepolitischen Sicht auf die Dinge. Denn die entscheidende Frage lautet, wie wird aus Windkraft Versorgungssicherheit? Und was braucht Österreich noch, damit die Energieversorgung noch unabhängiger und krisenfester wird? Wir sind heute zu Gast bei Österreichs Energie in Wien und sprechen mit Generalsekretärin Barbara Schmidt. Sie kennt die Energiewirtschaft seit vielen Jahren und weiß, wie eng Energiepolitik, Versorgungssicherheit und der Ausbau erneuerbaren Energien zusammenhängen. Mein Name ist Sebastian Weber, ich bin Meteorologe und Wetterchef bei Servus TV. Schön, dass du dabei bist, legen wir los. Hallo Barbara.
Hallo, herzlich willkommen bei Österreichs Energie.
Danke vielmals, dass wir da sein dürfen. Und da habe ich gleich die erste Frage. Ihr habt dann ein bisschen überlegt, was bedeutet Österreichs Energie, was ist das?
Ja, wir sind die Interessenvertretung der österreichischen Stromwirtschaft. Also eigentlich nur Elektrizität, aber wir sind der Meinung, dass Elektrizität die Energie der Zukunft ist. Unser Land elektrisiert, die Basis ist für alles, für die Wirtschaft, für einen starken Wirtschaftsstandort, für die Lebensqualität. Und deswegen haben wir uns Österreichs Energie genannt.
Super, macht Sinn. Und welche Rolle spielt die Windkraft in Österreich, wenn wir auf die nächsten 10 bis 15 Jahre schauen?
Die Windkraft ist eine ganz wesentliche Energieform in Österreich. Natürlich ist aktuell die Wasserkraft unsere stärkste Erzeugung und wird es auch in Zukunft bleiben. Aber was wir wirklich ausbauen müssen, natürlich neben weiter Sonne und Wasserkraft, ist die Windkraft. Weil die Windkraft hat den Vorteil, dass sie dann am meisten Strom produziert, wenn die anderen ein bisschen auslassen. Die Sonne scheint untertags, scheint im Frühling und im Sommer vor allem. Da erzeugt sie am meisten Strom. Die Wasserkraft meistens dann, wenn die Schneeschmelze ist, wenn die Niederschläge sind, auch eher im Frühling, im Sommer. Und deswegen brauchen wir die Windkraft unbedingt wirklich als Winterkraft. Sie ist ein Partner der anderen Erzeugungsformen und ganz wesentlich, dass wir hier weiterkommen und noch viel mehr auf die Windkraft setzen.
So ein Dreigestirn quasi, dass man da von jeder Ressource was nehmen kann. Und warum herrscht jetzt in Österreich, wenn man da, bin nach Wien gefahren heute, da sieht man, je weiter man in den Osten kommt, desto mehr Windräder stehen. Warum herrscht das ein Ungleichgewicht zwischen West und Ost in Österreich?
Ja, das ist einerseits natürlich wegen der Topografie. Also die westlichen Länder haben immer auf die Wasserkraft gesetzt, schon sehr früh. Unsere Vorfahren auch, Gott sei Dank, ja, waren die anders als jetzt, wo eben jedes Windrad zu einem Politikum wird, hat man damals gesagt, wir brauchen die Wasserkraft, wir bauen sie aus zu unserem Wohlstand, zu unserer Stärke und Unabhängigkeit. Und deswegen im Westen eher mehr Wasserkraft. Und im Osten hat man auf die Windkraft gesetzt. Auch natürlich, weil der Wind da mehr bläst. Das ist keine Frage. Aber trotzdem, es sind vielleicht die low-hanging fruits, also in den Regionen dort, wo bessere Windlast da ist, hat man jetzt drauf gesetzt. Aber wir werden Windkraft überall in Österreich brauchen. Das ist ganz wesentlich für eine kluge Integration der Windkraft ins Netz. Also wenn wir nur im Osten haben, brauchen wir ganz viele Leitungen, um den Strom dann auch in den Westen zu bringen. Deswegen ist es wirklich wichtig, überall in Österreich auf die Windkraft zu setzen. Dazu kommt auch, und das ist ja ein wichtiger Aspekt, wir wollen ja stärker, resilienter werden als Österreich, weniger abhängig von fossilen Energieimporten aus irgendwelchen Schurkenstaaten oder damit wir uns weniger abhängig machen von irgendwelchen erratischen Staatslenkern. Und genau so hat eigentlich auch die Geschichte der Windkraft begonnen im Osten Österreichs, wo es eigentlich sonst überhaupt keine Stromerzeugung gegeben hat. Man war auch hier abhängig, zwar von seriösen Partnern, von österreichischen anderen Stromerzeugern, aber trotzdem, man hat gesagt, welche Ressource haben wir im Burgenland? Und hat gesagt, na, bei uns, wir haben zwar keine Berge, aber wir haben Wind, wir haben viele Flächen. Und deswegen haben hier auch kluge Lenker sozusagen gesagt, wir bauen das aus, weil wir wollen unsere eigenen Ressourcen nützen.
Das macht voll Sinn. Und da, wie soll man sagen, da habe ich dann mit dem Gerhard Christina auch darüber gesprochen. Und mir ist dann auch die Frage geschossen, jetzt gibt es ja auch einen Strommarkt, einen großen in Österreich oder einen europäischen.
Europa,
ja. Genau, eben. Das heißt, unser Wind hat was da ist, könnte auch sein, dass der Strom dann quasi woanders hingeht. Theoretisch, weil ist ja quasi eine Börse, da wird der Strom verkauft und wer am meisten zahlt, kriegt es.
Ja, so ist es. Ja.
Und da ergibt sich dann aus der nächsten Frage auch, wäre es auch klug, wenn man sozusagen die Menschen in Österreich mehr mitnimmt und sagt, dieses Windrad, was da steht, erzeugt auch Strom jetzt per se, sagen wir zu einem gewissen Prozentteil, nur für die Haushalte hier in Österreich. Oder kann man sowas regulieren? Ist sowas machbar?
Naja, es gibt einen europäischen Strommarkt und das ist gut so, weil uns helfen die Nachbarländer aus, wir helfen den Nachbarländern aus, wenn wir mehr Strom haben. Also es macht schon Sinn, dass wir wirklich stark verbunden sind, auch mit unseren Nachbarländern. Und Gerhard Christina hat sicher erwähnt, dass man hier auch noch viel stärker die Leitungen ausbauen muss, in Österreich, aber auch grenzüberschreitend, damit wirklich dieser europäische Strommarkt zu jeder Stunde funktionieren kann und es hier nicht Knappheiten gibt in den Leitungen. Aber wir müssen die Bevölkerung mitnehmen, das ist überhaupt keine Frage. Und wir sehen hier, dass es ein bisschen in der Motivation einen Wandel gibt. Wenn noch vor ein paar Jahren vor allem das Thema Klimaschutz im Mittelpunkt gestanden ist und man gesagt hat, also jedes Windrad hilft uns, den Klimawandel einzubremsen, dann ist es jetzt das Thema wieder stärker der Sicherheit, der Resilienz. Gerade eben jetzt, wo wir sehen, dass das Erdölpreise wieder in die Höhe schießen, nämlich sie wechseln von Tag zu Tag, je nachdem, was irgendwo getwittert wird, ja. Umso wichtiger ist es, dass wir als Land unabhängig werden. Und wir haben zwar jetzt schon sehr viele Erneuerbare, also wir haben ja rund 90%, je nachdem, ob es ein starkes Wasser- und Windjahr ist oder dann wieder ein bisschen schwächer, rund 90% Erneuerbare in der Stromerzeugung. Wenn wir uns aber anschauen, was das jetzt bedeutet für die Versorgung pro Stunde, dann sehen wir, dass wir nur jede fünfte Stunde übers Jahr gesehen uns durch erneuerbaren Strom selber versorgen können. Und in diesen Stunden aber haben wir teilweise so viel erneuerbaren Strom, dass wir ihn eben auch exportieren können. Und das ist vor allem, muss man schon sagen, wegen dem PV-Boom der letzten Jahre, also diese Möglichkeit dann zu exportieren, ist vor allem im Sommer, wenn die Sonne scheint, wenn wir weniger verbrauchen. Da sage ich immer zum Beispiel eben, der Pfingstmontag ist so ein Tag, wo es oft schön ist, super Wetter, aber wir verbrauchen wenig, weil wir alle irgendwie am Meer sind, am See oder beim Heurigen. Und da können wir exportieren an diesen Tagen. Aber in der Nacht, im Herbst, im Winter haben wir zu wenig. Und da kann uns eben genau da kann uns die Windkraft helfen, weil du weißt das am besten, der Wind weht mehr im Winter durchschnittlich. Ja. Und deswegen, das müssen wir erzählen, ja. Und das kann man, ich meine, keiner will irgendwelche Kriege auf der Welt, ja. Aber es zeigt uns so unsere Abhängigkeit. Und das können wir jetzt auch in der Kommunikation nützen, um zu sagen, bitte, wir müssen von dieser Abhängigkeit wegkommen. Und wir müssen natürlich viele Bereiche elektrifizieren. Im Verkehr, in der Raumwärme, wo wir jetzt noch auf Fossile setzen. Wir müssen insgesamt energieeffizienter einsetzen, damit der Energieverbrauch insgesamt sinkt. Und das, was dann überbleibt, müssen wir mit erneuerbarem Strom ersetzen. Und dafür müssen wir alle Ressourcen verwenden, die wir haben. Klar, wir werden noch zusätzlich noch etwas importieren. Aber derzeit eben nur eine von 5 Stunden können wir selber schaffen und den Rest importieren wir entweder Strom aus verschiedenster Herkunft oder wir müssen Gas importieren, um aus dem Gas Strom zu erzeugen. Mhm. Und das muss weniger werden. Dann wird es auch günstiger und wir werden sicherer.
Die Abhängigkeit reduzieren. Und da schließt sich gleich die nächste Frage dann an. Wie siehst du da die Entwicklung in den nächsten 10, 15 Jahren der Windkraft?
Naja, es gibt auf der einen Seite Ziele. Also es ist ja ganz klar vorgegeben, der Pfad bis 2030 und der Pfad bis 2040. Also bis 2030 müssen wir noch 10 Terawattstunden ausbauen. Das ist fast die Verdoppelung von dem, was wir jetzt haben. Also eine Riesenaufgabe. Ich meine, ob wir es erreichen, also das ist das Ziel. Aber vielleicht wird es ein paar Jahre später dann erreicht werden. Aber wichtig ist, dass wir auf dieses Ziel hinarbeiten. Und auf der anderen Seite bis 2040 soll Österreich klimaneutral werden. Also dann müssen wir das, was wir 2030 haben, dann noch einmal fast verdoppeln. Also wir sollen aber nicht Angst haben jetzt vor diesen Zielen. Die sind riesengroß. Ja. Wir müssen einfach draufbleiben, weiter tun. Und da sehen wir leider, bei der PV sind wir sehr gut auf Kurs. Da sind wir fast, da übererfüllen wir gerade die Ziele, wenn es so weitergeht. Aber bei der Windkraft und auch bei der Wasserkraft liegen wir zurück. Also da müssen wir aufholen. Und da appelliere ich wirklich an alle Entscheider, die Flächen zur Verfügung stellen, die Rahmenbedingungen schaffen, also hier ganz stark die Landespolitik, die etwas tun muss, aber auch die Bürgermeister und jeder Einzelne von uns selber. Wenn wir es auch nicht schön finden, dann bitte sind wir wenigstens aber trotzdem nicht dagegen. Ja, also es muss jetzt nicht jeder ein totaler Windfan sein und in der Freizeit dann auf Windradeln steigen und aber bitte wenigstens nicht verhindern. Ja, und ich meine, was ich mir überhaupt wünschen würde, wir sehen den Eisenbahnbau, die Straßen, aber auch als Skifahrerin weiß ich, wie wir uns freuen über Gondeln und so, die oft auch nicht schön sind und ein ziemlicher Eingriff auch in die Natur, Speicherteiche und so weiter, erfreuen wir uns doch an der Windkraft, weil sie ist ein Zeichen von Modernität, ein Zeichen von weniger Abhängigkeit, ein Zeichen, dass wir die eigenen Ressourcen nützen. Also diesen Spirit brauchen wir irgendwie und dafür arbeiten wir jeden Tag.
Genau, weil das war ich deshalb mit an sozusagen mein großes Learning mit Gerhard Christine war nämlich, man kommuniziert, das ist das Windrad und da können dann 20.000 Haushalte versorgt werden. So geht's eine Hausnummer. Und dann denke ich mir, ja super, das sind die 20.000 Haushalte rund ums Windrad rum. So ist es aber nicht.
Ja,
genau.
Also,
und das ist der Strommarkt, dieser
international. So ist es, das dürfen wir auch nicht falsch erzählen.
Das, genau. Und deswegen, wenn man da vielleicht eine Strategie entwickelt und sagt, hey, ja Leute, das ist jetzt euer Windrad und der Strom, der rauskommt, ist nur für euch. Zu einem gewissen Prozentanteil, man braucht ja diesen internationalen Strommarkt,
aber
da hätte man eventuell mehr Akzeptanz.
Ja,
oder was glaubst du, was wäre ein gutes Mittel?
Also ich glaube, dass hier auch wirklich die Projektwerber wirklich auch schon gute Ideen haben, gute Angebote machen, auch der örtlichen Bevölkerung. Sei das jetzt, indem man eine Energiegemeinschaft gründet und dann jeder ist Teil der Energiegemeinschaft und weiß, er bekommt da was davon. Oder man macht da längerfristige Stromlieferverträge. Also das kann man ja machen einerseits mit der Industrie, mit Gewerbe, mit PPAs. Also da kann man dann wirklich einen Vertrag abschließen und den Strom zu einem längeren Zeitpunkt zu einem gewissen Betrag zur Verfügung stellen, dann weiß man auch, okay, aufgrund dieses Windparks bekomme ich jetzt die nächsten 15 Jahre Strom zu einem Preis von X. Ja?
Das macht der Bund, haben wir gehört, macht der Bund zu einem
genau,
guten Preis.
Genau, und das kann man natürlich auch mit der Bevölkerung machen. Ja? Und ich glaube, das ist ganz wesentlich, weil wir halt so funktionieren. Nicht? Wir wollen Belohnung, das ist menschlich. Zusätzlich natürlich zur Aufklärung, warum es es braucht. Aber ich glaube trotzdem, so den persönlichen Nutzen muss man spüren. Der ist halt wirklich oft nicht so darstellbar in der E-Wirtschaft, weil wenn irgendwo eine große Leitung in der Nähe vom Grundstück vorbeigeht, da wird man nicht von der Leitung dann zum Haushalt eine Leitung runterbauen können. Ja. Aber gerade bei so Windkraftprojekten, bei Photovoltaikprojekten, also da kann man schon wirklich der Bevölkerung was anbieten. Und ich glaube ja, dass das eben auch gemacht wird. Ja.
Eben, also am Ende des Tages ist der große Nutzen der Unabhängigkeit und dann irgendwann geht es natürlich auch ums Geld. Oder? Und wenn es die Unabhängigkeit bedeutet, wir haben günstigen Strom, ist das nicht der größte Vorteil für die Menschen in Österreich? Mhm. Was wäre jetzt dein größter Wunsch für die Zukunft der Windkraft in Österreich?
Ja, also ich wünsche mir vor allem, dass wir jetzt einmal schnellere Verfahren bekommen. Ja, da ist ja gerade ein Gesetz auch in Diskussion, das Erneuerbaren Ausbaubeschleunigungsgesetz. Ich nenne es einfach Resilienzgesetz. Und da gibt's politische Verhandlungen, das brauchen wir einfach, damit es schneller geht. Da ist doch ganz klar gesagt, dass Anlagen der E-Wirtschaft und Leitungen im überragenden öffentlichen Interesse sind. Ich finde das so schön. Meist sind ja die Gesetze sehr sperrig. Aber da ist dann ganz klar, wir brauchen eben Energieanlagen und das wollen wir. Das ist unser überragendes öffentliches Interesse und dieses Gesetz soll bitte rasch kommen. Ich wünsche mir, dass auch Politiker mutiger sind, ja, weil wir wissen, dass es hier wirklich Gruppierungen gibt, die Angst machen. Dann muss man mutig dagegen stehen. Da muss man sagen, das sind Fake News. Es stimmt einfach nicht, dass Vögel geschreddert werden und so weiter. Ja, also ich möchte das jetzt nicht alles aufzählen, was da erzählt wird. Da wird viel erzählt. Und da zu sagen, dagegen zu stehen und sagen, das ist alles unwahr. Wir wissen, es ist anders, richtig. Dass man Flächen zur Verfügung stellt. Also da gibt's ja, da hat gerade die Steiermark ein sehr gutes Beispiel gebracht, dass sie gesagt hat, wir setzen auf Windkraft, wir richten Beschleunigungszonen ein. Das wünsche ich mir von allen Bundesländern, vor allem denen, wo es überhaupt noch kein Windrad gibt, Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Wobei der Landeshauptmann von Tirol hat auch schon ausgelobt, Geld fürs erste Windrad. Also da ist schon der Wille da. Andere Landeshauptleute sagen wieder, Windrad ist schier. Also das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Also ich wünsche mir, dass da wirklich sich das Mindset ändert. Und wie gesagt, also ich habe immer das Beispiel alten 20-Schilling-Schein, falls sich da noch irgendwer daran erinnern kann von den jungen Zuhörerinnen und Zuhörern. Da ist der Gegerblick drauf, also die Semmeringbahn. Ja, ganz viel Beton in wunderschöner Landschaft. Aber man war stolz darauf, weil man den Nutzen gesehen hat. Es verbindet den Osten mit dem Süden. Und ich wünsche mir, dass bald Windräder auf unseren Banknoten sind, weil wir stolz darauf sind, weil wir wissen, sie machen uns unabhängig und sie bringen Fortschritt und günstigere Strompreise am langen Ende.
Genau. Und abschließend muss man auch sagen, Strom ist lebensnotwendig. Ohne dem läuft gar nichts.
So ist es.
Und damit sage ich jetzt danke für deine Zeit und dieses Wissen, was du gehabt hast und mit uns teilst.
Vielen herzlichen Dank fürs Interesse und den Austausch.
Es geht ums große Ganze. Speicherlösungen werden immer wichtiger, damit der Strom, den wir in Österreich produzieren, auch dann da ist, wenn wir ihn brauchen. Noch immer kommt mehr als die Hälfte unserer Energie aus dem Ausland. Logische Konsequenz: Wir müssen die Stromerzeugung in Österreich und Europa massiv ausbauen. Am drängendsten ist's bei der Windkraft. Und sie ist die einzige heimische Stromquelle, die genau dann am meisten liefert, wenn es draußen Winter ist. Genau das macht Abenteuer Windkraft so wichtig und spannend.
Abenteuer Windkraft. Alles dreht sich um Energie.